Spiele. Eine Stunde lang berichten wir live vom Berliner Theatertreffen und vor Ort sind unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt und meine Kollegin Andrea Handels. Hallo Andrea, grüß dich.
Hallo Frank.
Wo genau seid ihr jetzt eigentlich?
Ja, wir stehen hier im unteren Foyer des Festspielhauses in der Schapperstraße in Wilmersdorf und es ist auch schon ein bisschen was los, obwohl die Hauptvorstellung erst um 20 Uhr beginnt, also in gut einer Stunde. Aber es gibt auch ein Rahmenprogramm, das sogenannte Treffen, und da läuft gerade eine Vorstellung des Theatre Warta aus Lviv in der Ukraine auf der Seitenbühne. Darum wird es bei uns nachher auch noch gehen. Die Bar ist geöffnet, es gibt einen Bücherstand, RBB Kultur hat auch einen eigenen Stand und es stehen auch einige Leute hier an, die versuchen für heute Abend die Hauptvorstellung noch ein Ticket zu bekommen. Also es ist schon ordentlich Theateratmosphäre.
Ja, und wir haben auch tolle Gesprächsgäste hier zu uns an den RBB Kulturstand eingeladen. Gleich kommt der Schauspieler Edgar Selge zu uns. Der ist der Alleinjuror für den diesjährigen Alfred Kerr Darstellerinnenpreis, der immer hier beim Theatertreffen verliehen wird. Und später in dieser Stunde kommen unter anderem die Regisseurin der Inszenierung Die Eingeborenen von Maria Blut, Lucia Bieler. Diese Inszenierung vom Wiener Burgtheater hatte gestern hier beim Theatertreffen Premiere und wird jetzt aber heute nochmal gezeigt.
Und dafür stehen die Leute an. Und wenn Sie gleich hier im Hintergrund in unserer Stundensendung vielleicht wilde Musik und Hüpfen hören sollten, dann ist das die polnische Performerin Anna Stelech, die hier ab ungefähr 7:15 wieder ihre Bounces, also Sprünge, aufführen wird. Und wir haben sie gestern schon beobachtet dabei und auch mit ihr gesprochen und sie gefragt, was es mit ihrer Performance auf sich hat.
Ja, und sie hat uns erklärt, dass sie ihre Performance 2022 als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine kreiert hat. Und sie versucht in ihrer Performance einfache Gesten zu verwenden, weil sie die kraftvoller findet, als große Geschichten zu erzählen. Und sie will mit dieser Performance Bounces, also diesem Springen, den Menschen in der Ukraine Kraft und Unterstützung und auch Optimismus für die Zukunft schicken. Und das Ganze zu ukrainischer Musik.
Yeah, my performance, Bounces, was created to reaction to war in Ukraine in 2022. Actually, in my recent performances, I tried to use very simple gesture because I think that nowadays simple gestures have much more meaning than, you know, very narrative stories. So I decided to make jumps, like to show that people in Ukraine, they fight and they are without strength completely. So with my jumps, I would like to give them this strength, this support, and this positive thinking and this positive look, you know, into the situation.
Ja, gut eine halbe Stunde lang springt Anna Stelech, gekleidet in den ukrainischen Farben. Gelbe Shorts hat sie an, blaues T-Shirt. Sie springt dann wie ein Hüpfball auf und ab. Das ist ganz schön anstrengend, diese Performance. Wir haben es ja gestern gesehen und das Publikum kann gerne mitspringen, hat sie uns gesagt. Aber gestern hat das niemand gemacht. Vielleicht ja heute.
Ja, hoffentlich. Ich finde es ja eigentlich schwierig, nicht mitzuspringen bei dieser Beatmusik und auch mit dieser Energie von Anna Stelech. Also ich wäre eigentlich gerne dabei.
Thank you.
als ersten Gast darf ich bei uns den Schauspieler Edgar Selge begrüßen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, Herr Selge.
Gerne, Frau Behrendt.
Edgar Selge, kennen Sie alle aus Kino, Film und Theater? Ewig mit ihm verbunden sein wird die Rolle des Jürgen Tauber natürlich im Polizeiruf. Ich muss bei ihm eher an sein grandioses Solo auf der Theaterbühne denken in Welbecks Unterwerfung am Hamburger Schauspielhaus. Herr Selge, wir haben Sie eingeladen, weil Sie beim Theatertreffen in diesem Jahr den Alfred Kerr DarstellerInnenpreis vergeben, der die herausragende Leistung eines Schauspielers oder einer Schauspielerin in einer Inszenierung des Theatertreffens auszeichnet. Mhm. Da fragt man natürlich als erstes, was ist für Sie ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin? Welche Art des Schauspiels möchten Sie da überhaupt auszeichnen?
Naja, das ist nicht so leicht zu beantworten, Frau Behrendt, weil ich nicht mit einem Normenkatalog ins Theater gehe, sondern ich sitze da und habe Lampenfieber, bevor der Vorhang aufgeht. Das ist bei mir so, genauso wie wenn ich auf der Bühne auftrete. Ich bin leer und aufgeregt und warte auf die Eindrücke, bin offen für die Eindrücke. Und dann warte ich halt, was so zurückkommt nach der Aufführung oder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Und das versuche ich mir dann zu veranschaulichen, zu versprachlichen. Und dann komme ich natürlich schon zu Momenten, die mir besonders gut gefallen haben.
Das heißt, es ist eher eine emotionale Entscheidung als eine rationale, die jetzt allein Handwerk beurteilt.
Ob man das so daran festmachen kann, weiß ich nicht. Ich gehe halt nicht von Begriffen aus und suche dann die Realität darauf zu reduzieren, sondern ich gehe von der Realität aus oder sicher auch von der Intuition und dem Eindruck, und dann versuche ich auch Kriterien zu finden. Natürlich trägt jeder mit sich und jede Frau auch Kriterien mit sich herum, ohne das zu wissen.
Ja. Wir bewegen uns jetzt ja eigentlich schon so ein bisschen auf der Zielgerade des Festivals. Also mittlerweile haben Sie viele SchauspielerInnen schon live erleben können. Sie haben auch gesagt, alle Inszenierungen haben Sie bereits auf Video gesehen, aber jetzt ist es dann doch nochmal natürlich was anderes, das dann live zu erleben. Wie ist das denn? Ist das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung oder gibt es da schon Momente, wo Sie sagen, nee, da gibt es ganz klare Emotionen, die dann bei mir da am nächsten Tag
vorherrschen? Also ich weiß nicht, es hängt sicher von den Aufführungen ab, aber für mich ist es keine leichte Entscheidung, auch hier nicht. Ich bin gar nicht in der Lage, glaube ich, eine schauspielerische Leistung wirklich wertzuschätzen in einer Aufführung, die mir nicht auch irgendwie gefällt. Für mich ist Theater immer ein Gesamtkunstwerk. Es gehören alle Gewerke zusammen, die Dramaturgie, Stücktext, die Dramaturgie, die Regie, das Bühnenbild und natürlich dann die Schauspieler und Schauspielerinnen, das ist klar.
Ja. Das heißt, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin kann für Sie gar nicht brillieren oder hervorstechen in einer Inszenierung, die Sie nicht mögen oder die für Sie handwerklich
schwer,
nicht funktioniert?
Kann ich mir schwer vorstellen, vielleicht geht das, aber ich suche nicht nach der virtuosen Einzelleistung, sondern ich suche eigentlich nach einem gelungenen Theaterabend und nach einer Geschichte, die mich hineinzieht und die auch ein Anliegen eines Abends verkörpert und das auch irgendwie schafft.
Wie komplex ist es denn, auch KollegInnen zu beurteilen als Schauspieler? Also mit manchen haben Sie schon gearbeitet, manche kennen Sie vielleicht persönlich, andere kennen Sie nicht persönlich. Kann man sowas total ausblenden?
Ja, doch, glaube ich schon. Ich denke auch, das Wort Beurteilung kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Ich veranschauliche mir das, und es geht ja hier um Nachwuchsschauspielerinnen und Nachwuchsschauspieler. Daran versuche ich mich zu halten. Ich weiß, der Fabian Hinrichs hat den Benny Klaassens damals als einzig denkbaren Schauspieler herausgenommen, und er war 38. Also es geht hier schon um Schauspielerinnen und Schauspieler, die um die 30 sind. So. Und ja, da gibt's viele in diesen Inszenierungen. Und letzten Endes wird es wahrscheinlich auch darum gehen, von wem oder von wer, von welcher Schauspielerin und welchem Schauspieler. Ich glaube, dass er auch für das Theater wichtig werden wird. Man kann ja ein sehr guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin sein, ohne dass sich diese Qualität wirklich bis in die letzte Reihe überträgt. Das heißt, es wird sicher jemand sein, der auch mit Form umgehen kann, sowohl in der Sprache als auch im Körper.
Mm. Sie haben jetzt gerade Fabian Hinrichs erwähnt und seine Wahl für Benny Claessens damals. Ja. Das war ja auch wirklich so eine Richtungswahl von ihm, wo er gesagt hat, das ist mein Schauspieler, weil der so unabhängig ist, weil der sich nicht integrieren lässt in so Regiehandschriften oder in so eine Regieindustrie. Haben Sie auch so, ich weiß gar nicht, eine bestimmte Ausrichtung, wo Sie sagen, das ist aber dann doch das Schauspiel, für das ich stehe oder für das ich auszeichnen möchte?
Das ist Gegenprogramm eigentlich. Also ich schätze den Fabian als Kollegen sehr, das muss ich vorausschicken. Trotzdem scheint er mir ein bisschen in seinem Tunnel, künstlerischen Tunnel geblieben zu sein, während er das gemacht hat. Für mich, ich habe das ja eingangs schon gesagt, ist es ein Gesamtkunstwerk und für mich gehören sehr viele Dinge zusammen, die dann ermöglichen, dass eine Schauspielerin oder ein Schauspieler glänzt und toll spielt und plötzlich auch an unvergesslichen Momenten beteiligt ist. Ich glaube, ich denke sehr stark von der Geschichte her und von der Situation her.
Hm. Können Sie sich noch daran erinnern, wie es bei Ihnen selbst war? Also es ist ja schwierig, so wie Sie auch gesagt haben, Sie wollen einen jungen Schauspieler, eine Nachwuchsschauspielerin vielleicht auszeichnen. Ja. Kann man sich da noch reinversetzen, wie das damals war, als man so die ersten Bühnenjahre erlebt hat?
Ja, man ist sehr viel unbedingter. Also ich war es jedenfalls und sehr viel fanatischer und ich glaube, man kann auch weniger von sich selber absehen. Oder bei mir war es damals, inzwischen ist das, glaube ich, anders. Ich habe den Eindruck, nicht nur die Schauspieltechnik ist sehr viel reifer und komplexer geworden bei den Schauspielern. Was sicher übrigens auch mit der Wiedervereinigung zusammenhängt, also dass ostdeutsches und westdeutsches Theater zwei ganz verschiedene Richtungen zusammengekommen sind. Aber auch überhaupt, ich glaube, unsere öffentliche Rede über Respekt und Korrektheit macht den Schauspielern bewusst, dass sie eine Verantwortung für etwas Ganzes haben und nicht nur für sich selbst.
Ja, das ist bestimmt eine Entwicklung auch, die da stattfindet. Jetzt ist natürlich die Frage nach dem Favoriten oder der Favoritin. Ja, ist es schon so, dass Sie...
Sagen.
Nee, natürlich nicht, aber führen Sie da Listen oder werden Sie am Sonntagabend...
Ich muss keine Listen führen. Ich habe die Situation und die Stücke alle im Kopf. Das ist sehr offensichtlich. Und es sind viele. Und ich werde mich auch mit den Leuten aus der Alfred-Kerr-Gesellschaft noch, die ich ja gut kenne, wie Peter von Becker oder so, beraten, für wen dieser Preis auch am sinnvollsten sein könnte. Auch wenn ich die Entscheidung selber treffe, bin ich nicht beratungsresistent.
Also um auch zu sehen, für wen ist so ein Preis wichtig? Oder
ja,
wer
muss ein Anschub sein. Es gibt Menschen, die sind bereits so durchgesetzt und so oben, dass man irgendwie denkt, das muss nicht sein. Weil in der Weise, wie Fabian Hinrichs die Unterschiede beschrieben hat zwischen Beamtenschauspielern und einem einzelnen Genie, das ist mir vollkommen fremd. Und so erlebe ich unsere Theaterlandschaft überhaupt nicht.
Sondern eher teamorientiert.
Teamorientiert und total begeistert und spontan. Sicher ist ein wichtiges Kriterium für mich, dass jemand... eine Schauspielerin natürlich genauso eine kommunikative Begabung hat, dass sie mit ihren Mitspielern gemeinsam Situationen entwickelt, dass sie reagiert auf andere und nicht eine einzelne virtuose einsame Nummer abzieht.
Ja, ich bin sehr gespannt auf Ihre Wahl, die Sie da am Montag uns mitteilen werden, nachdem ja am Sonntagabend erst die letzte Aufführung dann hier gezeigt wird.
Ja.
Am Montag wissen wir mehr, da wird der Alfred-Kerr-DarstellerInnenpreis dotiert mit 5.000 Euro um 12 Uhr im Berliner Festspielhaus verliehen. Der Eintritt ist frei. Herzlichen Dank für Ihren Besuch bei RBB Kultur, Edgar Selge.
Danke, Frau Behrendt.
Put the top down, drive to the sea, leave the city lights behind me. Let it go. Feel the sunshine on my face. It took some time, but I found my place by letting go. You're gonna see me running faster than before. This sentence hard.
RBB Kultur live aus dem Haus der Berliner Festspiele. In die Szeneauswahl des Theatertreffens hat es auch eine Inszenierung des Deutschen Theaters Berlin geschafft. Dort hat Sebastian Hartmann letzten Herbst das Der Einzige und sein Eigentum auf die Bühne gebracht. Das wird auch noch weiter dort gespielt. Und dafür hat er sich den gleichnamigen Text des Philosophen Max Stirner aus dem Jahr 1844 vorgenommen und ihn ganz Hartmann-mäßig zerhackt und in Einzelportionen serviert. Mit Musik des Komponisten P.C. Nackt, der auch live Piano spielt, und 6 Schauspielerinnen und Schauspieler. Hier hören wir erstmal einen Ausschnitt, bei dem man am Anfang vor allem Linda Pöppel hört.
Ich, der Einzige, ich und ich, Lichter der Menschheit, aus das Nichts, das Wahrheit, so es mich gibt, wahr wird, wir machen es wahr, mein alles Ich, mein alles Nichts, ich, mein alles Erschöpfung.
Kurzer musikalischer Eindruck aus der Inszenierung Der Einzige und sein Eigentum, als eine der 10 bemerkenswertesten zum Theatertreffen eingeladen. Und bei mir im Foyer des Hauses der Berliner Festspiele ist jetzt die Schauspielerin Linda Pöppel, die da eben mitspielt und die wir eben gehört haben. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Wie sind Sie denn mit diesem Text zurechtgekommen von Max Stirner?
Interessante Frage. Ich glaube, es gibt 2 unterschiedliche Antworten darauf, weil der Originaltext, das ist ja wie so ein 400-seitiges Traktat, ein großer Theorietext, und das war durchaus anstrengend, sich da durchzukämpfen und auch gedanklich immer wieder einzusteigen. Und dadurch, dass wir aber im Vorfeld bereits diese musikalische Partitur hatten, bevor die Proben losgingen, die in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Sebastian Hartmann und dem Komponisten P.C. Nackt entstanden ist, war sozusagen bereits von Anfang an der Zugang zu diesem Text ein sehr körperlicher, ein sehr sinnlicher und musikalischer. Und das hat sehr geholfen, um einen Einstieg zu finden.
Und letztlich behauptet er ja in dem Text, das Individuum, der Einzelne, solle sich von allen Zwängen befreien, von den Prägungen, die er in der Kindheit und auch später durch Gesellschaft und Kirche aufgedrückt bekommen hat, von den Moralvorstellungen. Sehe ich das richtig oder welche Botschaft ist bei Ihnen so angekommen?
Ja, durchaus. Also das ist ein sehr radikaler Text über das Ich, der natürlich auch in seiner Zeit verhaftet ist, so in den großen gedanklichen, philosophischen Texten des 19. Jahrhunderts verankert. Und ich glaube, für uns war es wichtig, in der Auseinandersetzung herauszufinden, was das für uns heute bedeutet, also einer gewissen Form von liberalem Gesellschaftsansatz und natürlich einer ganz anderen Setzung von Ich und Ego in unserer heutigen Welt. Und für mich persönlich war das so, ich habe im Laufe des Abends irgendwann auch einen Text, der nicht gesungen wird, sondern wo ich tatsächlich spreche, den ich auch selber aus den Stirner-Texten heraus kondensiert habe. Und darin habe ich mich eher damit beschäftigt, zu sagen, was bedeutet das eigentlich, auf dieses Ich so viel Wert zu legen und was macht mich zu einem Ich und möchte ich überhaupt als Ich wahrgenommen werden, weil das Ich natürlich immer in der Form von Widerstand zu einem Wir steht und ich als Schauspielerin, als Mensch Linda Pöppel sagen kann, mich interessiert das Wir viel mehr und deshalb freut es mich auch, dass das so ein Ensembleabend geworden ist und kein monologisch geprägter Abend.
Also Sie haben tatsächlich als Schauspielerinnen und Schauspieler auch sich selber noch Texte da rausgepickt und mit dazu beigetragen.
Ja genau, in dem speziellen Fall betraf das jetzt vor allem Elias Ahrens, der eine sehr große Abhandlung über das Recht im Gedanken Stirners dort vertritt an dem Abend und mich mit diesem bereits gerade erwähnten Text.
Mhm. Ganz abgesehen von dem Text ist die Inszenierung ja ein musikalisches Spektakel, Live-Musik, sphärische Elektroklänge, manche sagen Elektropop-Oper. Und in der Mitte der Bühne eine Art sich drehende Spirale oder Turm, erinnert ein bisschen an Metropolis, fand ich. Und die sechs Schauspieler, die singen viel im Chor. Das Ganze hat so etwas Rauschhaftes, sehr Sinnliches. Ist es das, was Sie an Ihrer Zusammenarbeit mit Sebastian Hartmann schätzen? Solche Stücke, solche Inszenierungen? Sie haben ja schon öfter mit ihm gearbeitet.
Ja, genau. Ich habe schon sehr viel mit ihm gearbeitet. Ich habe jetzt auch gerade in Dresden mit ihm gearbeitet. Das war jetzt, glaube ich, unsere 18. Zusammenarbeit, was ich dann doch auch selber enorm fand, als ich das feststellte. Ich persönlich empfinde die Arbeiten als sehr, sehr unterschiedlich, immer wieder neu. Und ich glaube, das ist etwas, was ich extrem schätze in unserem langen gemeinsamen künstlerischen Weg, dass wir uns immer wieder in die Augen gucken und tatsächlich fragen, was wir erzählen wollen, wo wir gerade stehen als KünstlerInnen, aber auch als Menschen, welche Themen uns angehen, in welcher Zeit wir gerade unterwegs sind. Und darin schätze ich aber den Zugang von Sebastian Hartmann extrem, weil der für mich zu einem der herausragendsten Künstler deutscher Bühnen unserer Zeit gehört. So, ich bin sehr froh, dass ich diese Arbeit immer wieder erleben darf.
Jetzt sind wir hier beim Theatertreffen. Sie haben schon was gesehen? Haben Sie schon was gesehen? Waren Sie zufrieden mit den Inszenierungen, die Sie gesehen haben? Oder freuen Sie sich noch auf welche besonders?
Also ich habe leider nur die Eröffnung sehen können. Also habe ja selber, wie gesagt, zweimal gespielt. Genau, das Vermächtnis gesehen am Eröffnungsabend. Und war da sehr beglückt, von das sehen zu dürfen. Und habe irgendwie auch wahrgenommen, dass das durchaus ein sehr wohlwollend aufgenommener Abend war und doch aber zu einigen Diskussionen auch geführt hat, was ich im Theater und auch vor allem auch beim Theatertreffen immer wieder sehr wichtig und toll finde, dass sich da irgendwie so viele unterschiedliche Menschen aus der Branche und aber auch aus einem Publikumszusammenhang zusammentreffen und diskutieren, was sie erlebt haben und gesehen haben.
Das war das 7-Stunden-Stück.
Ja, genau.
Und heute Abend gehen Sie jetzt auch gleich in die Vorstellung um 20 Uhr. Die,
ja, genau.
Eingeborenen von Maria Blut. Linda Pöppel, Sie sind ja seit der Spielzeit 2016-17 festes Ensemblemitglied beim Deutschen Theater Berlin. In der Zeit hat sich ja echt extrem viel verändert in der Theaterlandschaft. Auch so, was den Umgang der Regisseure, der Intendanten mit ihren Schauspielerinnen und Mitarbeitern betrifft. Jetzt MeToo mal gesagt. Haben Sie das auch so erlebt, dass sich da die Atmosphäre geändert hat im Theater?
Ich würde sagen, ja, und weiß aber auch, dass ich, glaube ich, das große Glück habe, in sehr angstfreien Räumen gearbeitet zu haben bisher. Und habe aber zum einen das als einen sehr wichtigen Anstoß empfunden und mich da auch selber versucht, auf allen Ebenen, die mir zur Verfügung stehen, einzubringen. Habe hier in Berlin ein Bündnis mitgegründet, was die Repräsentanz der Schauspieler und Schauspielerinnen an subventionierten Häusern unterstützen soll. Und ich halte das für einen sehr, sehr wichtigen Weg. Und habe aber für mich ganz persönlich das Gefühl, in Arbeitskontexten am Deutschen Theater auch mit Ulrich Kuhren gearbeitet zu haben, wo diese Entwicklung sehr interessiert, wohlwollend und unterstützend aufgenommen wurde und es immer wieder den Dialog gab, um zu sehen, wie wir in Zukunft noch besser in Kontakt treten können, uns austauschen können und uns gegenseitig aufmerksam machen können auf bestimmte nahezu bisher nicht doll reflektierte Vorgänge. Würde ich sagen.
Linda Pöppel, Schauspielerin am Deutschen Theater Berlin. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns bei RBB Kultur waren. Man hört im Hintergrund jetzt auch schon die Performance von oben. So ein bisschen, jetzt ist gerade Ruhe. Und es ist viel los jetzt hier inzwischen das in stimmt. dem Foyer. Man hört die Stimmen und Sie gehen gleich rein und freuen sich sicher drauf. Vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank Ihnen.
RBB Kultur live aus dem Haus der Berliner Festspiele. Und bei mir begrüße ich jetzt Caroline Hochleichter. Sie ist Dramaturgin und Kuratorin und eine der drei neuen Leiterinnen des Theatertreffens. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend.
Ja, am Wochenende war ja jetzt schon Halbzeit beim Theatertreffen. Wie läuft's denn so?
Also für uns läuft das sehr erfreulich im Moment. Es ist wahnsinnig gut besucht, das Festival. Meistens ausverkauft. Viel Applaus, Standing Ovations zum Teil und wirklich eine total tolle Mischung an Menschen und Leben hier im Haus der Berliner Festspiele. Das freut uns sehr.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Es gab wirklich bei vielen Inszenierungen viel Applaus. Ja. Es gab ja beim Nora-Gastspiel aber aus München so ein bisschen technische Schwierigkeiten mit dem Bühnenbild. Dann gab es auch noch einen Feueralarm bei dem Theaterpreis an Sivan Ben-Yishai. Wie nervenaufreibend sind denn dann solche Unvorhersehbarkeiten für Sie?
Ja, tatsächlich war das bei der Nora-Premiere ja so ein technischer Defekt, mit dem wir ganz kurzfristig vor der Premiere, irgendwie so 5 Minuten vor der Vorstellung, ist das einfach ausgefallen. Und das sind natürlich total nervenaufreibende Momente, weil wir einfach für ungefähr eine halbe Stunde selbst wirklich nicht wussten, ob die Aufführung stattfinden kann an dem Abend oder nicht. Und das Tolle war aber, finde ich, dass auch in dieser Situation, also wir haben dann alle 10 Minuten so eine Ansage gemacht, dass wir eben da dran sind und versuchen zu klären, was genau der Fehler ist und das zu regeln. Und auch da war das Publikum irgendwie total gut gelaunt. Es gab irgendwie keine schlechte Stimmung, keine Nörgelei. Und das finde ich schon beeindruckend. Und es wurde einfach ein Glas mehr getrunken. Und in der Vorstellung hatte ich dann das Gefühl, dass das Publikum eigentlich dann umso mehr zusammengeschweißt war und dieses gemeinsame Erlebnis, das dann doch noch stattfinden konnte, tatsächlich auch besonders genossen hat.
Ja, Theater genau. Und Radio sind eben beide live.
Ja, der nächste Tag, dieser Feueralarm, das war eigentlich wirklich eine total besondere Situation. Denn wir wussten in der Preisverleihung mit Sivan Ben-Ishai, die hat ja den Theaterpreis Berlin bekommen, dass sie tatsächlich in dem Ablauf ihrer Performance in diesem Moment eine Art Unterbrechung eingebaut hatte. Und ich saß wirklich in diesem Moment dann da und dachte, Sie waren bei aller Liebe. Diese Dimension hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber okay. Und es hat wirklich Minuten gedauert, bis ich kapiert habe, das ist Wirklichkeit. Und wir müssen jetzt den Saal verlassen und wir müssen das ganze Haus verlassen. Und auch da, ich meine, es war eine völlig abstruse Situation, irgendwie 10 Minuten, nachdem die Preisverleihung begonnen hat, gemeinsam wieder auf dem Vorplatz zu stehen und auch da nicht zu wissen, was kommt als nächstes. Aber auch da konnten wir dann nach wenigen Minuten zurück rein und die Preisverleihung ging weiter.
Ja, ein Glück. Die 10 bemerkenswerten Inszenierungen werden beim Theatertreffen ja von der KritikerInnen-Jury ausgewählt. Sie haben jetzt aber im Rahmenprogramm die sogenannten 10 Treffen entworfen und auch kuratiert. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was war die Idee dahinter und was gibt es da eigentlich zu sehen?
Ja, wir sind ja ein mehrsprachiges Leitungsteam mit meiner Kollegin Olena Abczel aus der Ukraine und Joanna Nutzkowska aus Polen und mir. Und ich denke, der Grundgedanke dieser 10 Treffen ist eigentlich eine Rahmung zu schaffen, die eben dem, was die 10 bemerkenswerten Inszenierungen ohnehin ausmacht, ein Programm beizusteuern, das eher zusätzliche Perspektiven liefert, europäische Perspektiven liefert, Perspektiven vielleicht auch, die sich natürlich in den 10 bemerkenswerten Inszenierungen wiederfinden, die aber auch unabhängig davon aus unserer Sicht sozusagen in diesen Zeiten einen besonderen Wert oder eine Wichtigkeit haben. Und da gibt es zum Beispiel mit dem Responsibility-Treffen so eine Perspektive, die besonders durch unsere ukrainische Kollegin reingekommen ist, wo es wirklich ganz konkret geht um die Frage der Verantwortung. Also wie können wir als Festival in Zeiten wie diesen Verantwortung zeigen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber, die jetzt in ihrer Situation überhaupt nicht die Möglichkeit haben, künstlerische Arbeiten zu machen.
Das ist ja auch ein sehr politisch und auch aktivistisches Programm. Wir sprechen gleich noch mit Künstlerinnen aus Lviv, die gerade mit ihrer Performance hier zu Gast sind. Und was ich schon auffällig finde, ist, dass fast alle ukrainischen KünstlerInnen auf der Bühne ganz dezidiert fordern, dass keine russische Kultur in Europa mehr gezeigt wird, weil eben Tschechow, Dostojewski, Gorki in Zeiten des Krieges russische Propaganda sei und Russland unterstützt. Und jetzt wird hier aber hier am Donnerstag ein Stück von Maxim Gorki zu sehen sein, als Teil der 10 bemerkenswerten Inszenierungen. Erwarten Sie da Proteste?
Ja, das ist eine Herausforderung tatsächlich. Diese Vielfalt, die, denke ich, im Moment in unserer Gesellschaft absolut notwendig ist, tatsächlich zuzulassen. Es war heute im Gespräch am Nachmittag, das hieß Struggle for Existence and Solidarity, also wirklich auch wieder die Frage, wie können wir da besprochen sozusagen aus einer ukrainischen Perspektive tatsächlich um Solidarität für unsere Situation in Europa werben. Und in dem Gespräch wurde mit Nina Kishna, der Regisseurin auch, die eben das Projekt Lute February jetzt gerade wieder in der Seitenbühne gezeigt hat, deutlich, dass es wirklich das Leben natürlich verändert, wenn das Leben permanent in Gefahr ist. Und diese Perspektive ernst zu nehmen, ist tatsächlich was, was wir in diesem Programm der 10 Treffen versuchen. Und trotzdem muss es natürlich möglich sein, im Programm der 10 bemerkenswerten Inszenierungen das zuzulassen, was die ganze Bandbreite des deutschsprachigen Theaters im Moment ausmacht. Und ich denke, das ist eine sehr bewusste Entscheidung von uns, das auch in der Gleichzeitigkeit im Programm so am Donnerstag vorkommen zu lassen.
Weil wäre es dann nicht auch wichtig, gerade gerade diese Diskussion zu führen, nicht nur unter den ukrainischen KünstlerInnen alleine, sondern das quasi auch zu öffnen hin. Diese Frage, soll eigentlich noch russische Kultur stattfinden in Deutschland, zusammen mit den deutschen TheaterkünstlerInnen, die hier auch eingeladen
sind? Ja, das wird eine Frage sein. Und da ist natürlich in der Zusammenführung unterschiedlicher Formate auch unserer Ansicht nach sehr viel Luft nach oben. Also was wir in diesem Festival jetzt beobachten, ist, dass es tatsächlich gelingt. Wir haben sehr viel unterschiedliche Runden, zum Beispiel mit TeilnehmerInnen aus dem internationalen Forum, die also eher sozusagen aus einer internationalen Perspektive gucken, oder aber auch jungen Menschen in Berlin, die politisch interessiert sind und ohnehin in dieser vielfältigen Gesellschaft hier zusammenleben, und andererseits ein Publikum, das sozusagen diese 10 bemerkenswerten Inszenierungen traditionellerweise ohnehin interessiert. Und da gibt es auf alle Fälle im Moment sozusagen eine Diskrepanz, die uns interessiert und wo wir auch merken, dass wir in den nächsten Jahren das natürlich weiter zusammenführen können und stärker auch die Verbindung suchen können und wirklich auch versuchen wollen, diese Perspektiven auf die 10 bemerkenswerten Inszenierungen aus anderen Richtungen sozusagen noch stärker werden zu lassen. Es wird aber passieren, denke ich, zum Beispiel in der Abschlussdiskussion haben wir in diesem Jahr entschieden, dass das eben nicht nur eine Jury-Abschlussdiskussion sein soll, sondern dass wir auch 2 TeilnehmerInnen aus dem internationalen Forum und 2 TeilnehmerInnen aus dem Theatertreffen-Blog dazu holen und dass wir so deren Stimmen auch wirklich in die Diskussion um diese 10 Inszenierungen stärker mit reinholen. Und ich denke, das ist ein erster Schritt. Für uns ist ja diese Ausgabe des Festivals wirklich so eine Art allererste Probe, überhaupt von innen raus zu verstehen, was es heißt, dieses Festival zu leiten und nach dem Ende dieses Festivals so die ersten Ableitungen zu machen, Evaluationen zu machen, zu schauen, was können wir dann im nächsten Schritt sinnvoll da draufsetzen.
6 Tage läuft das Theatertreffen noch. Bei mir war Caroline Hochleichter, eine der neuen Leiterinnen des Festivals. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Why is it so hard to find an open mind? I'm finding it so hard to keep an open mind. But open up the windows, there's a storm inside. Let the wind blow and the rain wash away the shining little things trying to find a way into my mind. Some nights I can fall for hope, but some I can't sleep. And sometimes I can forget that it's falling to pieces. Why we find it so easy to everything was sold, but we're never gonna see. Everything around us is begging just to be loved a little more. We can pray to anything you want, you need, anything you want. Between hope and doubt, don't try to make sense of it, it don't work out. Sharpen all our senses till we can't see the light. Jury rig ambitions till they come back at night time. Begging just to be
Sie hören RBB Kultur live zum Theatertreffen aus dem Haus der Berliner Festspiele. Und jetzt geht es hier um die Inszenierung, die gleich heute Abend um 20 Uhr hier gespielt wird.
In dem schönen Ort Maria Blut werden alle Schmerzen wieder gut.
Ja, so beginnt das Theaterstück, die Eingeborenen von Maria Blut, das als eine der 10 bemerkenswertesten Inszenierungen zum Theatertreffen 2023 eingeladen ist. Das ist eine Inszenierung von Lucia Bieler nach einem Text von Maria Lazar. Uraufführung dieser Inszenierung war im Januar am Wiener Burgtheater. Und es wird eben heute Abend um 20 Uhr hier zum zweiten Mal gezeigt im Haus der Berliner Festspiele. Gestern war Premiere und bei mir ist jetzt die Regisseurin Lucia Bieler. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Das ist ja ein Text, den die jüdische Schriftstellerin Maria Lazar 1935 im Exil in Dänemark geschrieben hat. Angesiedelt ist er in dem österreichischen Dorf Maria Blut, so eine Art Wallfahrtsort, bei dem angeblich eine Marienfigur alle Wunden und Schmerzen heilen kann. Und es gibt eine Wirtschaftskrise, die Leute sind in Existenznot. Es zeichnet sich auch schon ab, was kommen wird, nämlich Faschismus und Judenverfolgung. Lucia Bieler, Sie haben ja zusammen mit dem Dramaturgen Alexander Kerlin auch die Bühnenfassung des Romans geschrieben. Was hat Sie denn an diesem Text überzeugt, dass Sie ihn auf die Bühne bringen wollten?
Also ich fand es von Maria Lazar eine unglaublich kluge Beobachtung für diese frühe Zeit, also eben für 35. Sie hat sich sehr, sehr kritisch mit der politischen Situation damals auseinandergesetzt, bezieht sich sehr stark auch auf die Dollfuß-Regierung. Und ja, ich fand, das ist sehr, sehr klug beobachtet gewesen und eben genau dieses Verhältnis von Antisemitismus, von Faschismus, aber eben auch von Wunderglaube und von Verschwörungsideologien hat mich sehr interessiert. Und die bilden irgendwie so eine unheimliche Allianz, die ich auch heute beobachten kann.
Also Sie haben da verschiedene Charaktere herauskristallisiert, den verwitweten Doktor, der politisch ganz links steht, seine Haushälterin Toni, die Angst hat, in die Tschechoslowakei abgeschoben zu werden, seinen Sohn, der ein strammer Nazi ist, und noch einige andere mehr. Plus da sind diese gesichtslosen Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen, alle in orangenen kurzen Hosen und Hemden und mit scheinbar harmlosen Puppenmasken, die tratschen und verurteilen und eine bösartige Masse bilden. Und wir können mal noch einen Ausschnitt aus dem Stück hören.
Sie, Fräulein Toni, ist's wahr, dass Ihr Herr Doktor bei so einer Jüdin in Wien war?
Was weiß denn ich?
Laufen's nicht so, es regnet ja nimmer.
Ich hab keine Zeit.
Aha. Arme Johanna. Den Pfarrer hat er nicht an sie herangelassen, als es zu Ende ging. Und in die Stadt hat er sie gebracht, zu einem Juden noch dazu, anstatt sie einfach zum Weiheis zu bringen oder gleich zur Gottesmutter von Maria Blut. Und der Jud, der hat sie dann operiert. Und daran ist sie gestorben. Amen.
Amen dann am Ende. Also diese Kombination von Religiosität, Aberglauben und faschistischer Gesinnung, ist das eine Kombination, die speziell in so einem Dorf funktioniert? Vielleicht auch speziell in einem österreichischen Dorf?
Nein, das würde ich nicht so beschreiben. Ich finde, das ist etwas, was man eigentlich überall in der Gesellschaft findet und sogar überall auf der Welt.
Mhm. Sie haben eben schon gesagt, dass das auch ins Heute weisen würde. Können Sie das ein bisschen näher ausführen? Also es ist ja ein Text von 1935, der 1933 spielt. Und
ja, wir haben ja schon ein ganz klares Problem mit dem Rechtsruck so. Und die AfD wird immer stärker. Und es war auch sehr interessant, als ich mit Alexander Kerlin an der Fassung gearbeitet habe, hat er mir so beschrieben, wie vor seinem Büro im Burgtheater so zu Zehntausenden die QuerdenkerInnen vorbeimarschiert sind. Und ich finde, das beschreibt eigentlich sehr gut, inwieweit genau diese Kombination, von der wir eben gesprochen haben, heute auf eine Art sehr populär ist und wie das so die unterschiedlichsten Gruppen vereint. Und eben genau, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, die Gewalt des Gerüchts, finde ich, ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. So wie gehen wir eben mit dieser Wissenschaftsfeindlichkeit um, mit Fake News? Wie werden Menschen denunziert? Ja.
Alles das findet man in dem Stück. angesiedelt, teils in der Nazizeit oder vor Nazizeit, aber durchaus übertragbar auf heute. Lucia Biglia, viele Regisseure und vor allem Regisseure sind ja Stammgäste hier beim Theatertreffen, werden immer wieder eingeladen. Sie sind das erste Mal dabei. Wie ist das für Sie?
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil die Arbeit für mich eine ganz besondere ist, weil wir wirklich ein sehr, sehr starkes Ensemble waren, wir alle miteinander und sehr stark zusammengewachsen sind und es wirklich eine Gemeinschaftsarbeit war, die nur deswegen so werden konnte, weil wir wirklich alle an einem Strang gezogen haben und sehr stark miteinander auseinandergesetzt haben und es irgendwie viel Vertrauen gab, auch für so ein, für eine künstlerisch extreme Form. Es ist ja ein sehr formaler Abend, es gibt sehr viel Maskenspiel, es sind sehr kurze Szenen, alles muss, ist minutiös getaktet, das ist auch sehr techniklastig und das funktioniert irgendwie nur, wenn ich so ein tolles Haus und so ein tolles Team und so tolle SpielerInnen habe.
Die Spielerinnen, die spielen ihre Rollen, die verschiedenen, wie ich eben gesagt habe, und dann sind sie gleichzeitig auch diejenigen, die mit den Puppenköpfen spielen und sie stehen auch am Rand und sprechen dann die Texte, wenn die anderen die Puppenköpfe haben. Also es ist schon sehr, ein sehr ausgeklügeltes Zusammenspiel. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Wirklich.
Ja, die spielen zu sechst eine ganze Dorfgemeinschaft. Ja. Das ist wirklich eine Leistung. Die haben alle irre viele Umzüge und Perückenwechsel und eben die ganze Zeit Switches. Ja. Hm.
Heute Abend gehen Sie noch mal rein. Es wird ja um 20 Uhr jetzt zum zweiten Mal gespielt. Gucken Sie es noch mal an?
Ja, ich gucke mir eigentlich immer, ich gucke mir auch die Premieren immer an. Ich, für mich ist es wichtig, da zu sein und auch wirklich das mitzuerleben. Erstens, wie die Spielenden das natürlich, wie das ihrs ist und auch genau, wie sie es zu ihr machen. Aber auch irgendwie, um so mitzukriegen, wie sind eigentlich die Reaktionen. Weil mich interessiert das schon immer, was versteht man, was das Publikum ist ja ein total wichtiger essentieller Teil im Theater und das ist natürlich immer toll, das mitzuerleben.
Und es ist ja berühmt hier jetzt auch schon wieder im Haus der Berliner Festspiele, das kann man ja auch hören. Es ist wirklich sehr voll und eine sehr lange Schlange vor dem Ticketschalter. Vielen Dank jedenfalls an Lucia Biglia.
Ich danke Ihnen.
Und wer die Eingeborenen von Maria Blut sehen möchte, auch im Fernsehen, der es nicht schafft hier heute Abend, es ist ja auch ausverkauft. Es ist eines der drei von Dreisat ausgewählten starken Stücke des diesjährigen Theatertreffens. Und die kann man sich noch bis zum 7. September in der Mediathek anschauen. Und heute Abend nach der Vorstellung gibt es auch ein Publikumsgespräch mit Ihnen.
Genau.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Sie hören RBB RBB Kultur live aus dem Haus der Berliner Festspiele. Beim diesjährigen Theatertreffen sind ja nicht nur die nach Meinung der Jury 10 bemerkenswertesten deutschsprachigen Inszenierungen der Saison eingeladen, sondern, meine Kollegin Barbara Behrendt hat es ja eben schon mit einer der Leiterinnen des Theatertreffens besprochen, diesmal gibt es auch 10 sogenannte Treffen, Gastspiele und Performances zum Ukraine-Krieg, zur Diktatur in Belarus.
Und da ist auch dabei das Theater Warta aus Lviv in der Ukraine. Gerade vor ein paar Minuten erst zu Ende gegangen ist ihre Aufführung auf der Seitenbühne des Festspielhauses. Ein Stück mit dem Titel February, jedenfalls heißt es so auf Englisch. Im Februar, am 24. Februar, begann ja der erweiterte russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der das Leben dort so extrem verändert und natürlich jetzt auch immer noch bedroht. Und darum geht es auch in diesem Stück.
Und 2 Schauspielerinnen und 4 Schauspieler plus 3 Musiker sind auf der Bühne. Und sie erzählen ganz viele Geschichten aus diesem Februar und geben auch einen Ausblick auf die Zukunft, den Sieg über Russland, wie sie ihn schon vor sich sehen und wie ihr Leben dann weitergehen soll. Und bei uns ist jetzt die Regisseurin und Choreografin des Stückes, Nina Hrishna. Welcome. You say your name again. Can you put the microphone closer to your mouth because it's so loud here now?
Yes, that it was perfect, Nina Hrishna.
Okay. Wir sprechen ja kein Ukrainisch oder Russisch, deswegen auf Englisch und Barbara Behrendt übersetzt es netterweise. Also February ist der englische Titel, aber im Ukrainischen hat der Titel wohl mehr als eine Bedeutung und ich will von Nina Hrishna wissen, was sie damit ausdrücken will. February is the English title of the play, but can you tell me something about the original title, what it means and what you want to express with the play?
This word February in Ukrainian sounds like luty, and it has double meaning. From one side it's the name of the month, and from other side it's fury, anger. Because one of the emotions that we used to that we're living with last 15 already months is fury and anger. Which comes from great love and pain. And this is an emotion that we work with and that we're trying to understand how to use as a resource, how to use as power, how to transform it, convert it in actions.
Ja, sie sagt, auf Ukrainisch hat dieser Titel 2 Bedeutungen. Einmal natürlich der Name des Monats, Februar, aber eben auch Wut. Und diese Wut kommt eben auch aus einem Schmerz, aus der Liebe heraus für die Ukraine und aus diesem Schmerz heraus, dort jetzt in diesem Krieg zu sein. Und diese Energie daraus, also sowohl die Wut als aber auch ja, der Schmerz, der damit verbunden ist, der steckt quasi auch in dieser Performance.
Das Stück basiert ja auf Interviews und ich möchte wissen, wen Sie interviewt haben. The theater play is based on different interviews. Whose stories are you telling? Who did you interview?
We are telling stories of our colleagues, artists, who stayed in Kharkiv and changed their professions just in one night, from actors, musicians, sound designers into volunteers.
Das sind Interviews von Künstlerinnen und Künstlern, die wir in Kharkiv geführt haben und die vom einen Tag auf den anderen ihre Berufe geändert haben, die quasi Sounddesigner waren oder einen anderen künstlerischen Beruf haben und jetzt was ganz anderes machen müssen.
Some of our actors and actresses became a military personnel and their stories we are telling also. We also tell stories of activists and other like journalists.
Ja, und die sind jetzt mittlerweile auch eben militärisches Personal und arbeiten beim Militär oder sie sind Aktivisten und Aktivistinnen geworden.
Ja, also mich hat es besonders erreicht, wie diese jungen artsy People, die in Bars und Cafés gehen und sich auf Partys freuen, Theater spielen, plötzlich eben Kriegerinnen und Krieger wurden. Das kommt sehr deutlich in diesen Geschichten rüber. Wessen Geschichte Sie als Regisseurin besonders berührt hat, würde ich gern wissen. I was affected by those stories of those young artsy people who turned into warriors, like you said. But which story touched you especially? All of them?
Yeah, it's hard to differentiate because every story is valuable and it's really important that we have very different experiences even inside our country. It depends on distance from border, even inside one city. But together, every story tells is the part of one whole biggest story, our common story, and how we survived this, how we're experiencing this catastrophic, massive events.
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, weil jede Geschichte da drin eigentlich wertvoll ist. Und es geht eben um diese verschiedenen Erfahrungen, die man entweder an der Grenze machen kann, die man aber auch inmitten einer Stadt machen kann. Und jede Geschichte ist quasi Teil des großen Ganzen.
Wie ist denn die Situation zurzeit jetzt für das Theater in Lviv? Also können Sie ganz normal spielen? Sind viele Leute dazugekommen? How is the situation of the theater Varta in Lviv actually? Can you work? Many people came and want to play with you because they come from more dangerous parts of Ukraine. How is it?
Theater Varta is a theater organized by replaced artists, Varta and Vusik, and people from different cities like Kharkiv, Kyiv, Mariupol, Lviv also. And this is a phenomenon that in Lviv theater works, but sometimes we have to have a break during the performance if you have a raid alert, and then everyone go to bomb shelter. But the phenomenon is also that in Kharkiv theaters also work, and people go there. There are full venues of people because they really need it. There are a lot of concerts, music festivals in Kharkiv, and this is absolutely amazing.
Das ist ein Theater in Lviv, das eigentlich funktioniert mit Geflüchteten, mit Menschen, die dahin gekommen sind und sich dort quasi gefunden haben, um wieder Theater zu machen. Die kommen aus Kharkiv, die kommen aus Mariupol, die kommen aber schon auch aus Lviv selbst. Und das funktioniert, Theater funktioniert dort, aber man muss natürlich hier und da auch mal eine Pause machen, wenn Luftalarm ist und man dann Schutz suchen muss im Bunker. Und in Kharkiv ist es aber eigentlich auch so, also auch das Theater in Kharkiv funktioniert. Und das ist so, weil Menschen einfach die Kultur brauchen. Sie brauchen auch Konzerte, sie müssen wohin gehen können. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das dort auch stattfindet.
So, thank you very much, Nina Krishna. Our program is nearly ended and the theater is going to start. Maybe you're going to go inside. And good luck to you and your team. Wish you all the best.
Thank you. It's a big pleasure to be here.
Thank you.
Vielen Dank. Es war mir eine große Ehre, hier zu sein.
Ja, und unsere Sendung geht langsam oder ganz sicher zu Ende und die Vorstellung fängt auch gleich an. Wahrscheinlich haben Sie schon das Klingeln im Hintergrund gehört. Das war eine Stunde RBB Kultur live aus dem Haus der Berliner Festspiele.
Ja, und wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Abend, auch wenn Sie nicht im Theater sind.
Ja, Andrea Handels und
Barbara Behrendt.
Tschüss.